sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 28 bis 32. Ich lese nach der neuen Übersetzung. Jesus sagt, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später änderte er seine Haltung und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte an seinen anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihn geglaubt. Ihr habt es gesehen, und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Durch deinen guten Geist öffnen wir jetzt unsere Ohren, unsere Herzen. Tu uns dein Wort auf. Ist dein Wort in uns Wurzeln schlagen und verändern. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben ja einige, die selbst Kinder haben, innerlich geschmunzelt, weil ich gleich ließ Jesu von dem Vater und den zwei Söhnen. Andere haben vielleicht innerlich kurz gesäuft, ja, so sind Kinder. Mal reagieren sie so, mal reagieren sie so. Und nicht immer tun Kinder das, was die Eltern wollen. Und wer hat da nicht schon schöne Überraschungen, aber auch eben Enttäuschungen erlebt? Egal, ob es nun das Aufräumen des Kinderzimmers oder das Mithelfen im Haushalt gibt. Oft gibt es dann endlose Diskussionen oder es passiert, wie im Gleichnis Jesu über den zweiten Sohn, dass zwar A gesagt wird, dann passiert doch nichts. Viel seltener kommt es vor, dass über den zweiten, bei dem ersten Sohn zuerst Nein, oder vielleicht sogar hier, ich will nicht gesagt wird, und dann doch die Kinder tun, worum die Eltern sie gebeten haben. Wir Eltern sollten uns schon davor hüten, unsere Kinder in Schubladen zu stecken, nach der Muster, der eine ist so oder die ist so. Da kann man nichts dran finden. Meine Kinder entwickeln sich und verändern sich, da müssen sie natürlich auch Freiraum zu haben, sonst können wir keine positive Überraschung erleben. Natürlich ist auch bei uns als Eltern die Freude groß, wenn ein Kind, das vielleicht zuvor rockig, widerwillig oder träge war, plötzlich das tut, was die Eltern sich schon immer gewünscht haben. Nun will Jesus mit diesem Gleichnis kein Ratgeber in Erziehungsfragen sein. Ihm geht es ja in seinen Gleichnissen immer darum, den Finger auf eine bestimmte wunde Stelle in der Beziehung zwischen Gott und Menschen zu legen. Gott freut sich, wenn seine Kinder seinen Willen tun. Das will Jesus klar machen. Vor allem den Pharisäern und Schriftgelehrten. Denn die waren sich ihrer Frömmigkeit ja sicher und verachteten die Zolleinnehmer und Huren. Die hatten sie längst abgehakt und in die Schublade gesteckt, null Chance auf den Himmel. Aber Jesus macht durch sein Gleichnis deutlich, A, dass Menschen sich ändern können, und B, dass es bei Gott nicht auf das Reden, sondern auf das Tun ankommt. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das sagt Jesus am Ende der Gleichnis. Es kommt nicht auf das Reden an, sondern auf das Handeln. Und es ist nicht wichtig, ob jemand über den Willen Gottes geredet hat, ihm vielleicht sogar zugestimmt hat, zählt, ist allein, ob ein Mensch Gottes Willen dann auch tut. Nicht über Sonntagsreden, sondern über Alltagstun freut sich der Vater im Himmel. Gott freut sich, wenn seine Kinder seinen Willen tun. Im Konfirmandenunterricht setzen wir gerne eine Spielszene ein, bei der eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter beginnt, das Vaterunser zu beten und dann dabei unterbrochen wird. Und das hört sich dann so an. Vater unser im Himmel.
Ja. du hast mich angesprochen.
Ich dich angesprochen, ey? Nein, eigentlich nicht. Das bitten wir eben so. Vater unser im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst? Was bedeutet das denn?
Das bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher sollte ich das wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.
Aha. Ja, das verstehe ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du was dafür?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich zahle meine Kirchensteuern und spende regelmäßig.
Ich will mehr, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden. Dass du von anderen her und für andere denken lernst. Dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch dein Nachbar und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich.
Und warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler in den Kirchen sitzen? Rede dich doch mal.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Das leuchtet mir ein, kann ich jetzt mal weiterreden und dann geht dieses Zwiegespräch mit Gott noch weiter. Es ist ja eigenartig, dass sich bei vielen Christen im Hinterkopf so der Gedanke festgesetzt hat, bei der dritten Bitte des Vater Unsers ging es um eine Art Schicksalsergebenheit. Also dein Wille geschehe im Sinne von, ich kann mir zwar etwas wünschen und für etwas beten, aber letztlich muss ich mich dann in das ergeben, was kommt oder passiert und was ich dann als Gottes Willen tue. Das hat Jesus so nicht gemeint. Warum hat er sonst gesagt, wir dürfen Gott im Gebet Vater ja sogar Abba, Papa nennen? Jesus hat uns ja sogar aufgefordert, Gott in den Ohren zu liegen mit unseren Wünschen, auch wenn sie nicht alle erfüllt werden, so wie wir uns das vorstellen. Schließlich ist Gott ja ein guter Vater, der weiß, was gut ist oder auch nicht gut ist für seine Kinder. Die dritte Bitte des Vater Unsers, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, schließt an die zweite Bitte, dein Reich komme an. Es geht um die praktische Fortsetzung des Einwuchs des Reiches Gottes in diese Welt. Es geht also bei der dritten Bitte des Vater Unsers nicht um irgendeine Art von Schicksalsergebenheit, sondern darum, dass Gottes Wille, sein Heilswille für diese Welt und für die Menschen zum Zuge kommt, verwirklicht wird. Und da, liebe Schwestern und Brüder, da sind wir gefragt. Wer betet, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, der muss sich auch fragen lassen, und was tust du dafür? Wie oft hat jeder von uns das schon gebetet? Dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Und wie oft haben wir dazu beigetragen, etwas dafür getan, dass Gottes Wille praktisch umgesetzt wird? Durch uns? Durch dein und mein Tun? Der Dichter Erich Kästner hat den wohl bekanntesten deutschen Zweizeiler gedichtet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Von Erich Kästner. Und dem Satz wird vermutlich jeder zustimmen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist ja auch richtig. Allerdings enthält dieser Zweizeiler ein ganz gefährliches Wort. Ein kleines Wort, das aber unglaublich viel ausmacht. Nämlich das kleine Wörtchen Mann. Da muss man mal drüber reden. Da muss man doch mal was dran tun. Da muss man doch mal was machen. Da muss man dies und da muss man jenes. Fast pausenlos höre ich solche Sätze. Und nicht irgendwo, sondern hier in der Gemeinde. Viel zu oft spricht mich jemand an und sagt, da muss man mal, ich frage mich dann, wen meint er oder sie? Meint er mich? Dann soll er sagen, du musst. Oder meint er etwas ich selbst? Dann soll er sagen, ich will oder ich werde dies und jenes tun. Aber ist wahrscheinlich das nicht der Fall. Kein Fall. Im Grunde ist nämlich diese Formulierung mit dem Wörtchen Mann die Aussage, ich mich. Aber ich habe jemand anders das tut. Bei Axel Kühner habe ich folgende Todesanzeige aus einem Gemeindebuch. Die Nachricht vom Tod unseres Bruders jemand anders. Eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde hat uns alle erschüttert. Bruder Anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat unsere Gemeinde seit vielen Jahren angehört. Und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es einstimmig, das soll jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, so war es selbstverständlich, dass jemand anders sich zur Verfügung stellt. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber danach kann nicht alles tun, um die Wahrheit zu sagen, man erwartete zu viel von jemand anders. Seien wir ehrlich, trifft das nicht auch auf uns, auf unsere Gemeinde zu? Liebe Schwestern und Brüder, achtet mal in der nächsten Zeit darauf, wie oft dieses Wörtchen Mann gebraucht wird. Von anderen oder vielleicht auch von euch selbst bewusst oder unbewusst. Ich würde am liebsten manchmal dieses Wörtchen Mann verbieten. Das täuscht nur Aktivität vor, aber mit Reden ist noch lange nichts getan. Nur zu sagen, da muss man mal drüber nachdenken, da muss man mal was machen, das hilft doch nicht, bringt nicht weiter. Wer etwas möchte, soll auch sagen, dass er oder sie bereit ist, dazu beizutragen. Oder besser schweigen. Richtig wird dieser Zweizeiler von Erich Kästner, wenn er so lautet: Es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Das entspricht dann auch der Zielaussage von Jesus in seinem Gleichnis an den Vater und seinen zwei Söhnen. Es kommt nicht auf das Reden an, sondern auf das Tun. Es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Und das gilt dann auch im Bezug auf das Reich Gottes und den Willen Gottes. Gott freut sich, wenn seine Kinder seinen Willen tun. Und nicht nur darüber reden. Mir fiel bei diesem Gleichnis Jesu ein Liedtext ein, den Andreas Malessa vor über 20 Jahren geschrieben hat, der von Kay Brown damals aufgenommen wurde. Dieses Lied unterstreicht nochmal, es geht Gott nicht um jemand anders, sondern um mich und dich, oder wie Fritz Schwarz das formuliert hat. Gott hat alles für uns getan, jetzt sind wir.
Was ein Stern.
Jesus Christus.